they all have like one song in their head. Many of them, they have like one song, one set of lyrics that they want to do, and they just have to find a time, a time slot, basically, when Francis has time to make them a beat. And then as soon as Francis says, okay, I've got time for you now, they'll jump in the vocal box and they'll do their thing. And then, I mean, it, because it costs money to produce your track, and basically you want to have one track to have on your phone and to share with everybody. That's how it starts. And then you'll see what comes after that with new songs. Are, but it's really a lot of young kids hanging around the studio, just finding out if there is any short moment of time for them to do their song.
Okay, yeah. And this guy Ragaziri is like, has he tried to make other stuff?
I think he's been, but Francis, he still has to send me the new stuff. But
it's really worth putting
I'm looking forward to hear to hear more, definitely. And this, I mean, so this came out on the This Is Fra Fra Power LP. Also CD. I still have some of these in my macumrecords.nl, so please help me with this. people.
Okay. I'm going to play another Prince Buju track because we do have time.
Great.
And it's a really recent one. I think it came out about a week ago or something. And it's very, you don't hear much Colago on it, and it's very different. There's a lot of sort of reggae production in it.
He's a rasta.
Great.
He is a rasta, definitely.
Yeah?
Yeah, full on.
Prince Buju again, called Pass Away. It's also produced by Francis, eh? So he's really doing tons of stuff, also really different stuff. This last track that we play for the end of the show is by King Aishaba again, and it's features Lee Perry. How did King Aishaba meet Lee Perry? Did he know who he was?
They met on the airport. The whole band, King Aishaba, they were all hanging around on the airport waiting for the next plane.
Yeah.
King Aishaba and Matt Professor were passing by, and Gert, sound engineer for King Aishaba, said, "Hey, King, that's Lee Perry. He's the one who worked with Bob Marley. Bob Marley is like the biggest hero for King Aishaba, next to Fela Kuti, and he heard about we've been playing Lee Perry music in the car and everything, so he knew about the legend of Lee Perry, but he didn't know how, what he looked like, but he thought he looks like a spirit. And they and then they met, and actually Matt Professor knew the music of King Ishbaha. He had the Wicked Leaders and the Modern Ghanaians LP, and he said, "Hey Lee, that's King Ishbaha from Ghana. Great music." So took a picture together, they talk a little, and then everybody had to go their own way. But then later on, when we started producing, when I started producing the Thousand Can Die album, there came the idea to invite Lee Perry for a featuring on one of the tracks.
And so what did you do? You just, he recorded it, or he came, like, he sent you a...
I sent him, I was emailing with Lee Perry's wife and about it, and then she said, yeah, Lee is up to it, great, but send the beat. So I sent everything. Then it took a long time, and I thought, okay, what's going to happen? And then at one point, they were on tour, they were in Jamaica. I got an email, Arnold, Lee is in Jamaica, he's in a studio now, Scratch is ready to do something. Send the beats now. So I went like an email, okay. And then a few hours later, I got 6 vocal tracks back from Lee Scratch Perry in my inbox. And they said, this is from Lee Perry for King Ishbaha. And I could just use it for the song and cut it up on and use it as I wanted. And great. It was amazing. Wow.
I also played this track because recently, probably people know that Lee Perry died. And for me, he was really one of the best producers in the universe ever.
Yeah, baby. Yeah, but can I use a mensa? Liz Crasperi, Boniface, Tommy Group, Bongo Soy. Send away what to look at.
rubbing your toes and get sober. And say God bless the African generation. For his imperial majesty and for his lost I saw. The song is called 1,000 Can Die. African imperial family arise. Africa black imperial family arise. Say to the white family of Great Britain, London, England, Great Britain, Queen Elizabeth, Mazon, Prince Charles, Mazon, Queen Beth, Prince Charles, Prince Harry,
der Kultur. Zum Nachhören.
Ulrich Nöthen liest heute die 64. von 81 Folgen aus dem Roman Anna Karenina von Lew Tolstoi. Seit mehr als einem Jahr sind die Titelheldin Anna Karenina und der junge Graf Alexei Wronski ein Paar. Aus der Beziehung ist auch die gemeinsame Tochter Anni entstanden. Die beiden leben etwas außerhalb der Stadt St. Petersburg auf einem Landgut und geben sich nach außen hin wie ein glückliches Ehepaar. Doch ihre tatsächliche Lage macht beiden zu schaffen, denn Anna hat noch immer nicht in die Scheidung von ihrem Mann Alexei Karenin eingewilligt, weil sie fürchtet, durch diesen Schritt ihren Sohn Serjoja nicht mehr sehen zu dürfen. Damit aber können Anna und Wronski nach damaliger Sitte nicht offiziell als Paar auftreten. Auf einem Spaziergang hat Wronski Annas Freundin Dolly ins Vertrauen gezogen. Er macht sich Sorgen um die gemeinsame Zukunft. Ganz besonders beunruhigt ihn, dass seine und Annas Tochter Anni offiziell noch immer als Kind von Annas Mann gilt. Er drängt Dolly dazu, Anna zur Scheidung zu überreden. Dolly dagegen fühlt sich in der Gegenwart des Paares zunehmend unwohl. Sie beschließt, ihren Besuch vorzeitig abzubrechen. Zuvor aber will sie noch mit Anna selbst reden. Es liest wieder Ulrich Nöthen.
Aber sag du mir etwas von dir, ich hab dich vieles zu fragen. Und habe auch gesprochen mit... Dolly wusste nicht, wie sie ihn nennen sollte. Es war ihr peinlich, ihn Graf und Alexei Kirillitsch zu nennen. Mit Alexei, sagte Anna. Ich weiß, dass ihr gesprochen habt. Doch ich wollte dich ohne Umschweife fragen, was du über mich denkst. Über mein Leben. Wie sag ich das so auf einen Schlag? Also ich weiß nicht. Aber sag mir wenigstens... Du siehst, wie ich lebe. Vergiss jedoch nicht, dass du uns im Sommer siehst, bei deinem Besuch, und wir nicht allein sind. Aber als wir eintrafen, war es frühes Frühjahr. Wir lebten hier völlig allein und werden wieder allein leben, und etwas Besseres kann ich mir nicht wünschen. Aber stell dir vor, dass ich allein bin, ohne ihn, allein. Und das wird kommen. Ich sehe an allem, dass es sich häufig wiederholen wird, dass er die Hälfte der Zeit außer Haus sein wird. Sie stand auf und setzte sich näher zu Dolly. »Versteht sich«, fiel sie Dolly ins Wort, die widersprechen wollte, »versteht sich, ich werde ihn nicht mit Gewalt halten, ich halte ihn auch jetzt nicht. Bald ist ein Pferderennen, seine Pferde nehmen teil, er fährt hin und das freut mich. Aber überlege mal, stell dir meine Situation vor.« »Doch, was rede ich?« Sie lächelte. »Worüber hat er denn nun mit dir gesprochen?« »Er sprach darüber, worüber ich selbst sprechen wollte.« Darum kann ich leicht sein Anwalt sein. Ob es nicht eine Möglichkeit gäbe und ob nicht... Darja Alexandrowna stockte. Deine Situation zu korrigieren, zu verbessern wäre. Du weißt, wie ich es sehe. Trotzdem, wenn irgend möglich, solltet ihr heiraten. Also Scheidung, sagte Anna. Weißt du, dass die einzige Frau, die mich in Petersburg besuchen kam, Betsy Tverskaya war? Du kennst sie doch. Im Grunde... Die lasterhafteste Frau, die es gibt. Sie hatte eine Liaison mit Tuschkewitsch, betrog ihren Mann auf die widerwärtigste Weise. Und sie sagte zu mir, sie würde mich nicht mehr kennen, solange meine Situation nicht geregelt sei. Glaub nicht, dass ich vergleiche. Ich kenne dich, mein Herz, aber es fiel mir unwillkürlich ein. Und was hat er denn nun zu dir gesagt? Er hat gesagt, dass er leidet. Deinetwegen und seinetwegen. Vielleicht sagst du nun, das sei Egoismus, aber das ist so ein legitimer, edler Egoismus. Er möchte erstens seine Tochter legitimieren und außerdem dein Ehemann sein, ein Recht auf dich haben. Welche Frau, welche Sklavin kann in solchem Maß Sklavin sein, wie ich es bin in meiner Situation? Fiel sie ihr finster ins Wort. Vor allem möchte er möchte, dass du nicht leidest. Das ist unmöglich. Und? Ja, und das Allerlegitimste, er möchte, dass eure Kinder einen Namen haben. Was für Kinder denn? Sagte Anna, ohne Dolly anzusehen, die Augen zukneifend. Anni und die künftigen, da kann er ruhig sein, ich werde keine Kinder mehr haben. Wie kannst du sagen, dass du keine haben wirst? Ich werde keine haben, weil ich es nicht möchte. Und trotz ihrer Erregung musste Anna lächeln, als sie den naiven Ausdruck von Neugier, Verwunderung und Entsetzen auf Dollys Gesicht sah. Mir hat der Arzt gesagt, nach meiner Krankheit. Gibt es nicht, sagte Dolly mit weit aufgerissenen Augen. Für sie war das eine der Entdeckungen, deren Folgen und Folgerungen so ungeheuer waren, dass im ersten Moment nur das Gefühl aufkam, das sei gar nicht zu fassen. Darüber müsse erst lange, sehr lange nachgedacht werden. Diese Entdeckung, eine jähe Erklärung für die ihr bislang unverständlichen Familien, die nur ein oder zwei Kinder hatten, rief so viele Gedanken, Überlegungen und widersprüchliche Gefühle in ihr hervor, dass sie nichts zu sagen wusste und nur mit weit aufgerissenen Augen Anna verwundert anschaute. Das war es, wovon sie heute noch unterwegs geträumt hatte, aber als sie nun erfuhr, dass es möglich sei, war sie entsetzt. Sie fühlte, dass es eine zu einfache Lösung eines zu komplizierten Problems war. »N'est-ce pas immoral?« sagte sie nur nach einigem Schweigen. »Wieso? Überlege doch, ich habe bloß die Wahl, entweder schwanger zu sein, also krank, oder die Freundin und Gefährtin meines Mannes zu sein. Und mein Mann ist da ja ohnehin«, sagte Anna in absichtlich oberflächlichem und leichtfertigem Tonfall. »Ja, schon.« »Ja, schon«, meinte Darja Alexandrowna, da sie nun die Argumente hörte, die sie sich selbst oft anführte und sie nicht mehr so überzeugend fand wie zuvor. »Für dich, für andere«, sagte Anna, als erriete sie ihre Gedanken, »kann es noch Zweifel geben. Für mich aber, begreif doch, ich bin nicht seine Ehefrau. Er liebt mich, solange er mich liebt, ja. Und womit stütze ich seine Liebe? Damit?« Sie hielt sich die weißen Hände vor den Bauch. Ungewöhnlich rasch, wie es in Augenblicken der Erregung vorkommt, drängten sich Gedanken und Erinnerungen in Darja Alexandrownas Kopf. »Ich konnte«, dachte sie, »für Stiva nicht anziehend bleiben. Er ging fort von mir zu anderen. Auch jene erste, für die er mir untreu wurde, hielt ihn nicht damit, dass sie stets schön und vergnügt war. Er ließ sie sitzen und nahm sich die nächste. Sollte Anna Graf Wronski wirklich damit anziehen und halten können?« Falls er das suchen sollte, wird er Toiletten und Verhaltensweisen finden, die noch anziehender und vergnüglicher sind. Wie weiß und herrlich auch ihre Arme sein mögen, wie schön ihre volle Gestalt, ihr erhitztes Gesicht unter den schwarzen Haaren, er wird noch etwas Besseres finden. Genauso wie mein abscheulicher, kläglicher und lieber Mann es sucht und findet. Dolly gab keine Antwort und seufzte nur. Anna bemerkte diesen Seufzer, der Widerspruch andeutete, und fuhr fort. Sie hatte noch einen Vorrat an weiteren Argumenten, derart starken, dass ihnen nichts entgegenzusetzen war. »Du sagst, das sei nicht recht. Aber das muss man doch vernünftig durchdenken«, fuhr sie fort. »Du vergisst meine Situation. Wie kann ich Kinder wollen? Ich spreche nicht von den Schmerzen, die fürchte ich nicht. Überleg doch, was wären meine Kinder? Unglückliche Kinder, die einen fremden Namen tragen. Allein durch ihre Geburt befänden sie sich in der Zwangslage, sich ihrer Mutter, ihres Vaters und ihre Geburt schämen zu müssen. Aber dafür ist ja auch die Scheidung notwendig.« Doch Anna hörte sie nicht. Sie wollte sämtliche Beweisgründe vorbringen, mit denen sie sich so oft zu überzeugen versuchte. »Wozu ist mir mein Verstand gegeben, wenn ich ihn nicht dazu verwende, keine Unglücklichen in die Welt zu setzen?« Sie schaute Dolly an, aber ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr sie fort. »Ich würde mich stets vor diesen unglücklichen Kindern schuldig fühlen«, sagte sie. »Wenn es sie nicht gibt, sind sie zumindest nicht unglücklich. Doch wenn sie unglücklich sind, ist es allein meine Schuld. Die gleichen Beweisgründe hatte Darja Alexandrowna sich selbst oft angeführt. Jetzt aber hörte sie sie und verstand sie nicht. Wie kann man schuldig sein vor Wesen, die gar nicht existieren, dachte sie. Und auf einmal kam ihr ein Gedanke. Könnte es in irgendeinem Fall für ihren Liebling Grisha besser sein, dass er nicht existierte? Und das kam ihr so aberwitzig, so absonderlich vor, dass sie den Kopf schüttelte, um diesen Wirbel verworrener, verrückter Gedanken zu zerstreuen. »Nein, ich weiß nicht. Das ist nicht recht«, sagte sie nur mit einem Ausdruck von Abscheu im Gesicht. »Ja, aber vergiss nicht, was du bist und was ich bin. Und außerdem«, fügte Anna noch an, als ob sie trotz ihrer reichen und Dollys armseliger Beweisgründe doch zugebe, dass es nicht recht sei, »vergiss die Hauptsache nicht, dass ich mich jetzt nicht in der gleichen Situation befinde wie du. Für dich stellt sich die Frage, ob du keine Kinder mehr haben möchtest und für mich, ob ich welche haben möchte. Und das ist ein großer Unterschied. Verstehst du, ich kann das nicht wollen in meiner Situation.« Darja Alexandrowna widersprach nicht. Sie hatte plötzlich das Gefühl, schon so weit weg zu sein von Anna, dass zwischen ihnen Fragen lagen, über die sie sich nie einigen könnten und über die sie besser nicht redeten. 24. »Umso mehr müsstest du deine Situation in Ordnung bringen, wenn möglich«, sagte Dolly. »Ja, wenn möglich«, sagte Anna plötzlich mit ganz anderer, leiser und trauriger Stimme. »Ist denn eine Scheidung unmöglich? Man sagt mir, dein Mann sei einverstanden.« »Dolly, ich möchte nicht darüber sprechen.« »Gut dann nicht«, sagte Darja Alexandrowna rasch, da sie Annas leidenden Gesichtsausdruck bemerkte. »Ich meine nur, dass du alles zu düster siehst.« »Ich? Ach, woher? Ich bin sehr vergnügt und zufrieden. Du siehst ja, ich mache sogar Eroberungen. Wislowski?« »Ja, um die Wahrheit zu sagen, mir gefällt Wislowskis Ton nicht«, sagte Darja Alexandrowna, um das Thema zu wechseln. »Ach, woher? Das kitzelt Alexei, sonst nichts. Er ist ein kleiner Junge und ganz in meiner Hand. Verstehst du, ich lenke ihn, wie ich will. Er ist so etwas wie dein Grisha.« »Dolly«, ihr Tonfall änderte sich jäh. »Du sagst, ich sehe alles zu düster. Du kannst das nicht verstehen. Es ist zu furchtbar. Ich bemühe mich, überhaupt nichts zu sehen.« »Doch mir scheint, das muss sein. Es muss alles getan werden, was möglich ist. Aber was ist denn möglich? Gar nichts. Du sagst, ich solle Alexei heiraten. Und ich dächte nicht daran. Ich und nicht daran denken«, wiederholte sie, und Röte schlug ihr ins Gesicht. Sie stand auf, reckte die Brust, seufzte tief und ging mit ihrem leichten Gang im Zimmer auf und ab, blieb dabei manchmal stehen. »Ich und nicht daran denken. Es gibt keinen Tag, keine Stunde, da ich nicht daran dächte und mir nicht Vorwürfe machte, dass ich daran denke. Denn diese Gedanken können einen um den Verstand bringen.« »Um den Verstand bringen«, wiederholte sie. »Wenn ich daran denke, kann ich ohne Morphium nicht einschlafen. Aber gut, sprechen wir in Ruhe. Man sagt mir Scheidung. Erstens wird er nicht einwilligen. Er steht jetzt unter dem Einfluss von Gräfin Lydia Iwanowna.« Darja Alexandrowna, auf ihrem Stuhl gerade aufgerichtet, folgte mit leidendem, mitfühlendem Gesicht jeder von Annas Bewegungen. »Man muss es versuchen«, sagte sie leise. »Angenommen, ich versuche es. Was heißt das?« Sie sprach offenbar Gedanken aus, die sie tausendfach durchdacht hatte und auswendig konnte. »Das heißt, ich, die ihn hasst, dennoch sich schuldig fühlt vor ihm? Und für großmütig halte ich ihn ja? Ich muss mich demütigen und ihm schreiben. Nun, angenommen, ich bezwinge mich, ich tue es. Entweder ich erhalte eine beleidigende Antwort oder sein Einverständnis. Schön, ich erhalte sein Einverständnis.« Anna war in diesem Augenblick in der entlegenen Zimmerecke, blieb stehen und machte etwas am Vorhang vor dem Fenster. »Ich erhalte sein Einverständnis, aber mein Sohn, Sie werden ihn mir ja nicht zurückgeben. Er wird ja aufwachsen voll Verachtung für mich, bei einem Vater, den ich verlassen habe. Begreift doch, ich liebe, glaube ich, gleichermaßen, doch beide mehr als mich selbst, zwei Wesen. Serjoja und Alexei.« Sie trat in die Mitte des Zimmers und blieb vor Dolly stehen, die Hände auf die Brust gepresst. In dem weißen Negligé erschien ihre Gestalt besonders groß und breit. Sie beugte den Kopf und blickte aus funkelnden, nassen Augen von unten herauf. Die kleine Hagere in ihrem geflickten Nachtjäckchen und dem Nachthäubchen klägliche Dolly an, die vor Erregung am ganzen Leib zitterte. Nur diese zwei Wesen liebe ich. Und das eine schließt das andere aus. Ich kann sie nicht vereinen, und das allein brauche ich. Und wenn das nicht geht, so ist alles gleich. Ist alles gleich. Und wird irgendwie ein Ende finden. Und darum kann ich, mag ich nicht darüber sprechen. Mach mir also keine Vorwürfe. Verurteile mich nicht. Du in deiner Lauterkeit kannst gar nicht alles verstehen, woran ich leide. Sie trat her, setzte sich neben Dolly und mit schuldbewusster Miene sah sie ihr ins Gesicht, nahm ihre Hand. Was denkst du? Was denkst du über mich? Verachte mich nicht. Ich verdiene keine Verachtung. Ich bin nämlich unglücklich. Wenn jemand unglücklich ist, so bin ich es, stieß sie hervor, wandte sich ab und begann zu weinen. Allein geblieben, betete Dolly zu Gott und legte sich ins Bett. Sie hatte Anna von ganzem Herzen bedauert, solange sie mit ihr sprach. Nun aber brachte sie es nicht über sich, noch über sie nachzudenken. Ihr Heim und ihre Kinder tauchten mit besonderer, für sie neuer Anziehungskraft und neuem Glanz in ihrer Vorstellung auf. Diese ihre Welt erschien ihr jetzt so lieb und wert, dass sie auf gar keinen Fall einen weiteren Tag fern davon verbringen wollte und beschloss, morgen unbedingt abzureisen. Anna hingegen nahm, in ihr Boudoir zurückgekehrt, ein Gläschen und träufelte ein paar Tropfen einer Arznei hinein, in der Morphium ein wichtiger Bestandteil war, schluckte sie und saß eine Zeit lang unbeweglich. Danach ging sie beruhigt, ruhigen und heiteren Gemüts ins Schlafzimmer. Als sie ins Schlafzimmer trat, sah Wronski sie aufmerksam an. Er suchte nach Spuren des Gesprächs, das sie, wie er wusste, da sie so lange in Dollys Zimmer geblieben war, mit ihr geführt haben musste. Aber in ihrem Gesicht, verhalten erregt und etwas verbergend, fand er nichts außer ihrer zwar gewohnten, ihn aber immer noch betörenden Schönheit, das Bewusstsein dieser Schönheit und den Wunsch, dass sie auf ihn wirke. Er wollte sie nicht fragen, worüber sie gesprochen hatten, hoffte aber, sie würde selbst etwas sagen, doch sie sagte nur: »Ich freue mich, dass dir Dolly gefällt. Stimmt doch. Aber ich kenne sie ja seit langem. Sie ist wohl ein sehr gütiger Mensch, aber über die Maßen bodenständig. Dennoch habe ich mich sehr über ihr Kommen gefreut.« Er nahm Annas Hand und schaute ihr fragend in die Augen. Sie verstand diesen Blick anders und lächelte ihn an. Am nächsten Morgen brach Darja Alexandrowna auf, trotz der eindringlichen Bitten ihrer Gastgeber. Lewins Kutscher, in seinem nicht neuen Kaftan und dem fast kernerhaften Hut, fuhr das Gespann von Pferden unterschiedlicher Farbe und die Kalesche mit den geflickten Schutzblechen finster und entschlossen zur überdachten, sandbestreuten Einfahrt. Es war Darja Alexandrowna unangenehm, sich von Prinzessin Varvara und den Herren zu verabschieden. Nach dem eintägigen Aufenthalt hatten sie wie auch die Gastgeber das klare Gefühl, dass sie nicht zueinander passten und sich auch nicht näher kämen. Einzig Anna war traurig. Sie wusste, dass nun, nach Dollys Abreise, niemand mehr in ihrer Seele die Gefühle aufstören würde, die bei diesem Wiedersehen in ihr hochgestiegen waren. Wurden diese Gefühle aufgestört, tat ihr das weh. Dennoch wusste sie, dass es der bessere Teil ihrer Seele war und dass dieser Teil ihrer Seele bei dem Leben, das sie führte, rasch überwuchert würde. Draußen im freien Feld fühlte Darja Alexandrowna sich angenehm erleichtert. Und sie wollte schon die Bediensteten fragen, wie es ihnen bei Wronski gefallen habe, da fing auf einmal Kutscher Philipp von selber an. »Reich sind sie ja, aber Hafer haben sie nur 3 Maß hergegeben. Bis zum Hahnenkrähen war alles weggeputzt. Wir sind schon 3 Maß. Bloß einen Appetit haben. Der Hafer kostet heut bei Herbergswirten 45 Kopeken. Bei uns kriegen Pferde von auswärts so viel zu futtern, wie sie mögen.« »Ein geiziger Herr«, bestätigte der Kontorist. »Und seine Pferde, haben sie dir gefallen?«, fragte Dolly. »Die Pferde? 1A. Auch das Essen, gut. Aber ansonsten kam es mir irgendwie fad vor, Darja Alexandrowna. Ich weiß nicht, ob Ihnen auch, sagte er, sein schönes und gutmütiges Gesicht zu ihr umgewandt. Ja, mir auch. Was ist, schaffen wir es bis zum Abend? Müssten wir schon. Nach Hause zurückgekehrt, fand Darja Alexandrowna alle durchaus wohlbehalten und ganz artig vor, und sie erzählte höchst lebhaft von ihrer Reise, davon, wie gut sie aufgenommen worden sei, vom Luxus und geschmackvollen Leben der Wronskis und von ihren Vergnügungen, und sie ließ nichts auf die Wronskis kommen. Man muss Anna und Wronski kennen, und ihn habe ich jetzt besser kennengelernt, um zu begreifen, wie lieb und rührend sie sind, sagte sie, nun schon vollkommen aufrichtig. Sie hatte das unbestimmte Missvergnügen und Missbehagen, das sie dort empfunden hatte, schon völlig vergessen. 25. Wronski und Anna verbrachten unter denselben Bedingungen, noch immer ohne etwas für die Scheidung zu unternehmen, den ganzen Sommer und einen Teil des Herbstes auf dem Land. Zwischen ihnen war abgemacht, dass sie nirgends hinfahren würden. Aber sie fühlten beide, je länger sie allein lebten, besonders im Herbst und ohne Gäste, dass sie dieses Leben nicht aushielten und dass es geändert werden müsste. Es schien ein Leben zu sein, wie man es sich besser nicht wünschen kann. Sie lebten im Wohlstand, waren gesund, hatten ein Kind und hatten beide ihre Beschäftigung. Anna widmete auch ohne Gäste viel Zeit sich selbst und sehr viel Zeit der Lektüre. Von Romanen wie von ernsten Büchern, was gerade Mode war. Sie bestellte sämtliche Bücher, die in den ausländischen Zeitungen und Zeitschriften, die sie bezog, lobend erwähnt wurden, und las sie mit einer Aufmerksamkeit für das Gelesene, wie sie nur in Abgeschiedenheit vorkommt. Außerdem studierte sie alles, womit Wronski sich beschäftigte, in Büchern und Fachzeitschriften, so dass er sich mit Fragen der Agronomie, der Architektur, manchmal sogar der Pferdezucht und des Sports oft unmittelbar an sie wandte. Er staunte über ihr Wissen und ihr Gedächtnis und hatte anfangs, wenn er zweifelte, nach einer Bestätigung verlangt. Dann fand sie in den Büchern, wonach er gefragt hatte, und zeigte es ihm. Die Einrichtung des Krankenhauses beschäftigte sie ebenfalls. Sie half nicht nur, sondern organisierte und erdachte vieles allein. Aber ihre Hauptsorge war doch sie selbst. Sie selbst, insofern sie Wronski lieb und wert war, insofern sie ihm alles ersetzen konnte, was er zurückgelassen hatte. Wronski schätzte dieses für sie zum einzigen Lebenszweck gewordene Bestreben, ihm nicht nur zu gefallen, sondern auch zu dienen. Zugleich aber waren die Liebesnetze, in denen sie ihn zu verstricken suchte, ihm auch eine Last. Je mehr Zeit verging, je häufiger er sich in diese Netze verstrickt sah, desto mehr wollte er nicht gerade freikommen, doch ausprobieren, ob sie seine Freiheit nicht einschränkten. Wäre nicht das immer stärker werdende Bestreben gewesen, frei zu sein, nicht jedes Mal, wenn er zu einer Versammlung oder zu Rennen in die Stadt fahren musste, Szenen zu erleben, wäre Wronski mit seinem Leben vollauf zufrieden gewesen. Die Rolle, die er gewählt hatte, die Rolle des reichen Grundbesitzers, und diese sollten ja den Kern der russischen Aristokratie bilden, war nicht nur ganz nach seinem Geschmack, sondern bereitete ihm, nachdem er ein halbes Jahr so verbracht hatte, ein ständig wachsendes Vergnügen. Und während dieses Werk ihn mehr und mehr beschäftigte und fesselte, gedieh es prächtig. Trotz der Unsummen, die ihn das Krankenhaus, die Maschinen, die aus der Schweiz georderten Kühe und vieles andere kostete, war er überzeugt, dass er sein Vermögen nicht zerrüttete, sondern vermehrte. Wo es um Einkünfte ging, um den Verkauf von Wald, Getreide, Wolle, um die Verpachtung von Grund und Boden, war Wronski hart wie Stein und verstand es, seinen Preis durchzusetzen. Was den Betrieb insgesamt anging, auf diesem wie den anderen Gütern, hielt er sich an völlig schlichte, risikolose Vorgehensweisen und war in Kleinigkeiten höchst sparsam und haushälterisch. Trotz aller Schlauheit und Geschicktheit des Deutschen, der ihn zu Käufen animierte und jede Kalkulation so darstellte, als wäre zunächst sehr viel mehr nötig, nach einigem Nachdenken könnte man dasselbe aber auch billiger kriegen und hätte sogleich einen Profit davon, ging Wronski darauf nicht ein. Er hörte sich den Ökonomen an, fragte ihn aus und war jedes Mal nur einverstanden, wenn das zu Ordernde oder Einzurichtende, das Allerneueste, in Russland noch Unbekannte war, das Staunen hervorrufen konnte. Außerdem ließ er sich nur dann auf eine große Ausgabe ein, wenn er Geld zur Verfügung hatte. Und wenn er die Ausgabe tätigte, wollte er jedes Detail wissen und beharrte darauf, das Allerbeste zu bekommen für sein Geld. weshalb daran, wie er den Betrieb führte, klar abzulesen war, dass er sein Vermögen nicht zerrüttete, sondern vermehrte. Im Oktober waren Adelswahlen im Gouvernement Kaschin, in dem die Güter von Wronski, Swijaschski, Kosnischew, Oblonski und ein kleiner Teil von Lewins Gut lagen. Diese Wahlen zogen vieler Begleitumstände und der beteiligten Personen wegen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich. Man redete viel darüber, man bereitete sich darauf vor. Aus Moskau, Petersburg und dem Ausland kamen Gutsbesitzer, die noch nie auf einer Wahl gewesen waren, zu dieser Wahl angereist. Wronski hatte Swijaschski seit langem zu kommen versprochen. Vor der Wahl kam Swijaschski, ein häufiger Gast in Wosdwischenskaja, Wronski abholen. Am Abend davor hätte es zwischen Wronski und Anna wegen der geplanten Reise fast einen Streit gegeben. Es war die bedrückendste, auf dem Land ödeste Herbstzeit, und darum hatte Wronski, auf Kampf gefasst, mit strenger und kalter Miene, wie er zuvor noch nie mit Anna gesprochen hatte, ihr seine Abreise angekündigt. Doch zu seiner Verwunderung nahm Anna die Nachricht sehr ruhig auf und fragte nur, wann er zurückkäme. Er sah sie aufmerksam an, da er diese Ruhe nicht verstand. Sie lächelte auf seinen Blick. Er kannte diese ihre Fähigkeit, sich ganz in sich zurückzuziehen, und wusste, dass es nur vorkam, wenn sie bei sich etwas beschlossen hatte, ohne ihm ihre Pläne mitzuteilen. Ihm war davor bange. Aber er wollte dermaßen eine Szene vermeiden, dass er sich den Anschein gab und zum Teil auch aufrichtig glaubte, woran er gern geglaubt hätte, an ihre Einsicht. »Ich hoffe, du wirst dich nicht langweilen.« »Ich hoffe es auch«, sagte Anna. »Gestern habe ich eine Kiste Bücher von Gautier bekommen. Nein, ich werde mich nicht langweilen.« Sie möchte diesen Ton anschlagen. »Umso besser«, dachte er, »sonst ist es ja immer dasselbe.« Und ohne sie zu einer offenen Aussprache veranlasst zu haben, fuhr er zu den Wahlen. Es war das erste Mal seit dem Beginn ihrer Verbindung, dass er sich von ihr trennte, ohne sich restlos ausgesprochen zu haben. Einerseits beunruhigte es ihn, andererseits fand er, so sei es besser. Erst wird wie jetzt etwas Unklares, Verheimlichtes mit dabei sein, dann wird sie sich daran gewöhnen. Jedenfalls kann ich ihr alles geben, nur nicht meine männliche Unabhängigkeit, dachte er. Im September war Lewin wegen Kittys Entbindung nach Moskau übersiedelt. Er lebte bereits einen ganzen Monat müßig in Moskau, als Sergei Iwanowitsch, der im Gouvernement Kaschin ein Gut hatte und an den bevorstehenden Wahlen regen Anteil nahm, sich zu den Wahlen auf den Weg machte. Er forderte seinen Bruder zum Mitkommen auf, denn dieser war im Kreis Selesnjowa stimmberechtigt. Außerdem musste Lewin in Kaschin dringend etwas für seine im Ausland lebende Schwester erledigen. Es ging um eine Vormundschaft und den Empfang von Loskaufgeldern. Lewin war lange unentschlossen, aber Kitty, die sah, dass er sich in Moskau langweilte und ihm zu der Fahrt riet, hatte, ohne ihn zu fragen, eine Adelsuniform für ihn in Auftrag gegeben, die 80 Rubel kostete. Und diese für die Uniform bezahlten 80 Rubel waren der Hauptgrund, der Lewin zu der Fahrt bewog. Er fuhr nach Kaschin. Lewin war bereits den sechsten Tag in Kaschin, besuchte jeden Tag die Versammlung und kümmerte sich um die Angelegenheit seiner Schwester, die ewig nicht vorankam. Die Adelsmarschälle hatten alle mit den Wahlen zu tun, und in der schlichten Verwaltungssache, die vom Vormundschaftsamt abhing, war einfach nichts zu erreichen. Die andere Angelegenheit, der Empfang des Geldes, traf genauso auf Hindernisse. Nach langen Scherereien um die Aufhebung der Sequestration lagen die Gelder zur Auszahlung bereit, aber der Notar, ein überaus dienstfertiger Mann, konnte den Coupon nicht herausgeben, da die Unterschrift des Vorsitzenden fehlte. Der Vorsitzende jedoch war auf der Sitzung, ohne einen Amtsvertreter bestellt zu haben. Alle diese Scherereien, die Gänge von einem Amt zum anderen, die Gespräche mit den sehr gutwilligen, anständigen Leuten, die für die unangenehme Situation des Bittstellers durchaus Verständnis hatten, ihm aber nicht behilflich sein konnten, alle diese Anstrengungen, die keinerlei Ergebnisse zeitigten, riefen in Lewin ein peinigendes Gefühl hervor. Ähnlich der verdrießlichen Ohnmacht, die man im Traum empfindet, wenn man Körperkraft einsetzen möchte.
Вчера ты дала мне, и думаешь, я в долгу. Вчера ты дала мне, и думаешь, я смогу. Прости. Вся твоя самоотдача, ноль минус один, ноль минус один. Самоотдача. Ноль минус один. Ноль минус один.
Shifted and dumped on the floor. They treated him like dirt, kicked him in the head and then happily fled. Spat in his face and pulled his hair. You call that justice, just isn't fair. I'm talking about the law and order. They don't do what they order. Law and order. Like me, I hope you never do.
just don't give you a ham. You're just a pawn in that game. You're just another number, you ain't got a name. You're just a little punk in the, they don't care. You call that justice, justice isn't fair. I'm talking about the law and order. They don't know what they are.
We zijn weer terug bij Ruighoort Radio, Ridder Radio, Radio Pattenpoel. En ik werd net aangesproken door een meneer waarvan ik zijn naam nog niet weet.
Ik heet Maurice, jullie... Oh.
Niet te hard.
Ik heet Maurice, jullie Magielsa.
Mag ik even je bord voorlezen?
Ja.
Even de Nederlandse versie.
Nederlandse versie, oké.
Veganistisch, liefde, vrede en harmonie. Is de sleutel naar de hemel, paradijs, universe, dimensie.
This is peace and love, teken. Oké.
Leg het uit.
Het zit namelijk zo. Je ziel gaat, goes on and on and on and on.
Ja, je ziel.
Ik noem het beestje bij de naam de giftige appel van de boom.
Daar bedoel ik mee, vlees is de giftige appel van de boom. Wat Adam en Eva.
Ja.
Ik sta aan het eind, aan Jezus' zijde, wat er ook gebeurt.
Ja.
Word ik gemarteld, wat dan ook. Kijk.
Wat betekent Jezus' zijde?
Aan Jezus' zijde. Hij werd toch gemarteld aan het kruis en alles. Ja, ja, ja. En Barabbas werd vrijgelaten.
Ja.
En kijk, nou, het zit namelijk zo. De ecosysteem, als je vlees eet, word jij in het volgende leven, word jij het stukje vlees. Ja. Dat is recycling in de kringloop en de cyclus van de ziel.
Ja.
Ja. En dan heb je herinneringen aan dit lichaam. Ik had vingers. Ik kon die vliegjes van mijn hoofd wegkrabben. Maar nu ben ik een koe of een vark of wat dan ook. Ik heb hoeven, dus ik kom daar niet bij.
Ja.
Ik kan geen seks hebben. En dan krijg je dat. Ja, maar, dus
maar als je allerlei verschillende soorten vlees eet, wat gebeurt er dan? Want je wordt een soort mix.
Ja, dan word je een soort creatie.
Dieren.
Ja, een creatie, ja.
Dus je wordt een heel raar.
Een trol misschien of zo. Ja, precies.
Een soort collage.
Ja.
Ja, toch?
Maar kijk, dat is dus die ecosysteem. Dus als je vlees eet, word jij het vlees in je volgende ecosysteem. Ja. Ben je vegetarisch, de kippen leggen eieren, de koeien geven melk. Dan worden ze gebruikt, gevangen gehouden en alsnog geslacht.
Ja. Ja.
Dan kom je in die ecosysteem. Dat is eigenlijk vlees en vegetarisch eigenlijk een soort van hetzelfde.
Ja, ja, ja. Het is industrie.
Ja. En,
het is
dus,
dierenindustrie.
Ja, is, en ik eet dus dierloos vrij. Wat bedoeld is om te eten, dat is de groentes. De powergroentes.
Groenten, zaden, bonen.
Ja, nee, ik bedoel bijvoorbeeld, je hebt vanaf school of aan, weet je, basisschool of aan, van baby of aan met de paplepel ingieten. Broccoli, andijvie, veldsla, wortels en tomaten. 'S Ochtends inbrengen, opeten, rauw.
Oh,
als het een baby is, moet je het persen. Dus die krijgt het geperst en moedermelk.
Ja. Ja.
En je moet het rauw eten.
Ja.
En dan heb je een emmer. Iedereen heeft dan een emmertje. Op school zie ik dat voor me.
Ja.
Op school. En dan... eten we dus allemaal die rauwe groentes die ik net heb opgezegd.
Ja.
En dan kauwen ze dus op dat eten. En dan krijg je dus spieren in je kaken. Dus als je in de ring vecht tegen Rico Verhoeven, kun je die stoot makkelijker opvangen, weet je wel ook. En ik neem geen vaccinaties.
Nee.
Want de mens wordt steeds zwakker. Ik noem maar op, kanker, diabetes en nog meer dingen.
Ja, maakt er pijn ook van.
Hè? Ja. Ja, de mens wordt steeds zwakker.
Yeah.
En Frankie's way, hij zingt I did it my way. Maar Frankie is in hel. Frankie Sinatra is in hel. Ik was op de begrafenis van mijn vader. En toen dacht ik, plak. Begraafplaats van mijn vader, bedoel ik. En ik keek naar een urnenkast. En die er zijn dus geesten, de Twilight Zone, de geestenwereld.
Yeah.
Mensen die zijn blijven plakken. En je wijsheid moet je delen, anders zal het je bevelen. Oudere mensen durven hun wijsheid niet te delen, anders denken ze dat ze in het potje worden gestopt. Kijk, ik loop bij de GGZ in Geest en ze geven mij al vanaf mijn 17e medicatie.
Yeah.
Waar ik spastische bijwerkingen en alles van kreeg en nog wat, weet je wel, heel erg is dat. En, maar goed, in het Koninkrijk der Koninkrijken. Nu gaan we het hebben over die toevalligheden die iedereen heeft. Nou, het begint te sluimen, want wat de kinderen moeten leren, wordt niet geleerd. En wat de kinderen later pas kunnen leren, wordt geleerd. Dus de kinderen worden blind gehouden. En dan praten we over die toevalligheden nog. Ik dacht eraan, dan groeit er een levensboom in de Koninkrijk der Koninkrijken, de hemel der hemelen. Een levensboom, net als een rups een vlinder wordt. Als ik hier doodga, mijn lichaam, gaat daar een lichaam groeien naar mijn wens, een sterk ras, in die cocon. En als die cocon voltooid is met die lichaam erin, dan gaat mijn ziel naar dat universum, die koninkrijken, de laatste deur met het licht. En dan zal mijn ziel, dan zal ik eerst nog, voordat mijn cocon volgroeid is, mijn lichaam, zal ik hier nog lichtjes proberen te maken met mijn geest. Of ergens anders in een ander solar system hier vandaan.
Ja.
Want het is een gevaarlijke wereld. Poetin, die Rus en King Jong-un, die Aziat.
Ja, 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 ja.
Dus wat maken we hiervan? kernmateriaal en wat maken we, waar bewaren we dat en wat maken we daarvan? Atoombommen, smokwolkjes van die olieraffinaderij in de wolken, Smog City. En ik dacht erover na, ik sprak erover met een vrouw, groeien dan met die cocon onderaan de boom of bovenaan de levensboom? Ik zei ja, onderaan de levensboom. En een paar weken later zat ik weer te denken, onderaan de boom of bovenaan de levensboom? En toen zat ik te denken, onderaan de levensboom. En toen hoorde ik onderaan op de radio, weet je wel? Precies het gelijkenis, Glies, dat ik dacht dat het onderaan was. En ik zeg, je moet zelf je bouwstoffen opbouwen.
Maar ik denk dat heel veel kokonnen, die hechten zich aan bladeren. Wat het andere uiteinde is van de voedselketen van de boom. Omdat daar, die boom is een soort raffinaderij voor de voedingsstoffen die naar de kokon gaan. En die kokon die krijgt dus geprocessed voedingsstoffen.
Ja, via die boom, de levensboom.
Precies zijn wat hij nodig heeft.
Ja.
Om te kunnen transformeren.
Ja, dus je hebt daar ook in Hemel der Hemelen, de Koninkrijk de Koning, heb je de elixir, de fontein van de eeuwige jeugd. Je bent daar bijvoorbeeld 50 jaar en je wil weer jonger worden. Een sterk ras is daar. Je wilt weer jonger worden. Dan ga je naar de elixir, de fontein van de eeuwige jeugd. Je neemt een beker en je drinkt ervan. Al het oude valt van je af. En je wordt weer 21 en 18. Ja, en dat heb ik allemaal uit die Marvel films. Marvel, weet je wel, die superhelden films. En alle films die ik heb gezien. En 4 jaar gestudeerd op YouTube. Elton John tot Cher, tot Hotel California. Yeah. You can check in, but you can never check out. Maar dat is niet zo, want eventually you can check out.
Oh ja?
Ja, aldoende leert men.
Er is ontsnapping mogelijk uit.
Doe je goede dingen, win je levenslicht. Doe je foute dingen, verlies je een beetje levenslicht. Yeah. En wat kan ik? En ik heb nog veel meer van die toevalligheden. Die bewijs leveren dat het koninkrijk bestaat gewoon. Yeah. Het pinch yourself, weet je wel? En je leert. Yeah. We gaan vooruit. We hebben af en toe deze voelgevoelen of een visioen diep in je achterin je hersen van hey, hier ben ik toch al geweest. Maar we gaan vooruit, weet je?
Ja. Yeah. Dus het is nooit hetzelfde. Je kan wel denken ik ben er geweest.
Ja.
Maar dat was anders.
Ja.
Dat
was een andere keer. Maar we gaan vooruit.
Ja.
Dus no problem, weet je? Maar aldoende leert men, snel of langzaam. Yeah. De snelste weg is vegan. Dus
ja,
eigenlijk.
Zeker. Ja.
Dus, maar ik ben nog maagd. En ik wil zo snel, zo snel als het mogelijk is naar het Koninkrijk der Koninkrijken om vrouwtjes. En dan denk ik aan een de cabin by the lake, weet je wel.
Oh, ja.
Gezellig met waar om het haardvuur zitten en spannende horrorverhalen vertellen en zo, weet je wel. En, skinny dipping in de lake. En als we het koud krijgen. Als we het koud krijgen, dan gaan we in de cabin zitten, in het blokhut.
Ja.
En dan gaan we daar spelletjes doen en praten over het regeren en roleren van dat zonnestelsel of dat hele universum met de Masters of the Universes. En
geweldig.
Ja, dat is het zeker.
Nu nog even terug naar die.
Ja.
Nog één keer die tekst.
Ja.
Lees jij hem eens voor.
Veganistisch, liefde, vrede en harmonie is de sleutel naar de hemel, paradijs, universe, dimensions. Love and peace.
Dankjewel. Ja, dit is echt briljant. Ik
kan er zoveel nog over praten. Want je wilt er geen bloed aan je. Als je kinderen laat zien dat ze dieren geslacht worden.
Oh.
Als je dat laat zien, dan durft ze geen vlees meer aan. Vroeger had ik
een
adertje in mijn kippenbotje en ik durfde geen kip meer te eten.
Ja. Nee, maar ieder mens die ziet hoe wij dieren behandelen. Die
de ecosysteem is, de dieren moeten aan die kant van de muur leven en de mensen moeten netjes aan die kant van de muur af,